Jahrtausende schon verlassen sich Herrscher und Generäle auf schnelle und sichere Nachrichtenwege, um ihre Länder und Armeen zu führen. Und seit jeher wissen sie, welch schwerwiegende Folgen es haben könnte, sollten ihre Botschaften in die falschen Hände geraten. Dann wären den rivalisierenden Staaten oder gegnerischen Streitkräften wohlgehütete Geheimnisse und entscheidende Informationen preisgegeben. Die Gefahr, dass ein Gegner solch wichtige Nachrichten abfangen könnte, war und ist Ansporn für die Entwicklung der Verschlüsselungsverfahren. Diese Techniken des Verbergens sollen gewährleisten, dass nur der eigentliche Empfänger die Botschaft lesen kann. Der Wunsch, bestimmte Nachrichten geheim zu halten, führte dazu, dass Staaten ihre eigenen Verschlüsselungsdienste einrichteten, die die bestmöglichen Codes entwickeln sollten und verantwortlich waren für den sicheren Nachrichtenverkehr. Zugleich versuchten die gegnerischen Codebrecher, diese Codes zu entschlüsseln und die Geheimnisse zu stehlen. Codebrecher sind Alchemisten der Sprache, ein mythenumwobener Stamm, der versucht, sinnvolle Worte aus bedeutungslosen Symbolreihen hervorzuzaubern. Die Geschichte der Geheimschriften, der Codes und Chiffren ist die Geschichte des jahrhundertealten Kampfes zwischen Verschlüsselern und Entschlüsselern, eines geistigen Rüstungswettlaufs, der dramatische Auswirkungen auf den Gang der Geschichte hat. Herzlich willkommen zur heutigen Heise-Show. Wir sprechen heute über die Crypto-Wars und fragen uns, ob es einen neuen politischen Angriff auf die starke Verschlüsselung gibt. Als Gäste haben wir heute einmal Jürgen Kuri hier aus dem Newsroom und Frank Rieger vom Chaos Computer Club, der mit uns sprechen wird. Wir wollen nämlich über den neuesten Vorstoß unserer europäischen Innenminister sprechen, die sich in dieser Woche getroffen haben, um einen Aktionsplan für mehr innere Sicherheit vorzustellen bzw. zu besprechen. Den wollen sie dann auch den anderen Innenministern in der EU vorlegen. Und in diesem Aktionsplan geht es vor allem auch darum, starke Verschlüsselung zu schwächen oder vielleicht sogar zu brechen. Hallo Frank.
Hallo.
Vielleicht magst du da schon was zu sagen.
Ja, das Interessante an diesem Innenminister-Kommuniqué war, dass es ja davon mehrere Versionen gab. Also die französische Version unterschied sich ja deutlich von der deutschen. Und das deutsche Innenministerium hat ja auf Nachfrage von Journalisten auch nochmal bestätigt, dass sie also die Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik nicht in Frage stellen wollen. Aus meiner Sicht ist das, glaube ich, so ein Zeichen dafür, dass es halt durchaus im Innenministerium Fraktionen gibt, die halt gerne versuchen würden, auf so eine Backdoor-Schiene zurückzukommen, also wie die Amerikaner und die Franzosen halt, aber es halt offensichtlich hinreichend starke Widerstände gibt von den Leuten, die da halt die Fachpolitik machen, die halt wissen, dass sowas unrealistisch wäre. Also ich glaube, wir sehen da durchaus einen gewissen interfraktionellen Machtkampf im Innenministerium gerade.
Naja, das sieht mir auch so aus. Also bei de Maizière bin ich mir immer nicht sicher, wo er jetzt hin will. Es gibt immer wieder Äußerungen von ihm, die so andeuten, dass das mit der Verschlüsselung ja wirklich nicht so nach seinem Gusto ist, wie es im Moment läuft. Jetzt trifft er sich mit dem französischen Innenminister, der sehr klare Aussagen getroffen hat, dass er, wie Sie da in Ihrem Kommuniqué formuliert haben, Diensteanbieter dazu zwingen will, dass sie entschlüsseln. Wie immer das dann praktisch auch aussehen mag. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein komisches Gefühl, als würde man so eine Art konzertierten Angriff erleben, dass die eine Seite, die sehr radikal sagt, Verschlüsselung ist böse bzw. schützt die Terroristen und da müssen wir ran und die müssen wir knacken können. Die andere sagt, ja, ist zwar ein Problem, aber vielleicht müssen wir das doch anders überlegen. Und irgendwann kommt dann raus, dass halt doch irgendwo Backdoors drin sind oder dass man Schlüssel hinterlegen muss oder was auch immer da passieren wird. Es ist auf jeden Fall im Moment mein Eindruck, dass es tatsächlich Crypto Wars 3.0 gibt oder inzwischen fast schon 4.0, wenn man die ganzen Zwischenstationen mitzählt. Und das ist, ja, wie du sagst, das ist natürlich dann teilweise, trifft das auf Fraktionen in den Ministerien oder innerhalb des Staatsapparats, die sich da selber nicht einig sind.
Also man muss da schon mal immer genau hingucken, wie die Formulierungen so sind. Für mich sieht es halt eher so aus, als würden die halt versuchen zu sagen, okay, wenn wir schon keine Krypto-Backdoors direkt haben können, dann wollen wir in der Lage sein, zum Beispiel Dienstanbieter zu verpflichten, gezielt Software-Updates zu pushen, zum Beispiel, was ja auf einigen Plattformen geht. Also, dass man halt, wie die anderen Staaten das gemacht haben, bei Skype, die dann halt, um Skype abzuhören, eine gebackdoorte Version an spezifische Nutzer gepusht haben. Und ich glaube, solche Vorstellungen haben die da auch. Also, dass sie halt sagen, okay, wenn wir halt mit Trojaner nicht vorankommen, was im Zweifel deren erste Wahl wäre, sie dürfen es ja jetzt, dann halt zu versuchen, dass sie die Diensteanbieter dazu zwingen, spezifische User mit gebackdoorter Softwareversionen zu versehen. Und ich glaube, das ist einer der Dinge, die hinter diesen die Diensteanbieter in die Pflicht nehmen oder die Softwareanbieter in die Pflicht nehmen, Formulierung steht.
Ja, das ist ziemlich ungenau formuliert, das stimmt. Also es wurde nur angekündigt, also de Maizière hat zum Beispiel gesagt, durch die technische Entwicklung und insbesondere durch die Nutzung des Internets sind manchmal Straftäter technologisch weiter als die Sicherheitsbehörden und das ist nicht richtig. Deswegen erheben wir die Forderung, dass die Sicherheitsbehörden das technisch können, was sie jetzt schon rechtlich dürfen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass immer alle quasi die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Forward Secrecy zum Beispiel einfach komplett abgeschafft werden müsste, sondern dass, wie du sagst, Frank, dass vielleicht tatsächlich einfach veränderte Versionen an bestimmte Nutzer, also Softwareversionen an bestimmte Nutzer ausgehändigt werden.
Also der Werkzeugkasten, den wir da haben, ist ja relativ vielfältig. Jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz dürfen sie ja auch, was sie euphemistisch Quellen-TKÜ nennen, also Quellentelekommunikationsüberwachung im Trojaner, durchführen. Und ich vermute einfach, dass sie da sich jetzt so ein bisschen auch den politischen Spielraum dafür schaffen, also dafür zu sorgen, dass sie, was immer geht, halt machen können, unterhalb von tatsächlich Backdoors per Gesetz festschreiben. Man auch diese neue Stelle, Zentralstelle, die da geschaffen werden soll, sieht für mich halt so ein bisschen aus, wie ist die CITES, ja? CITES. Dass versucht wird, dieses Wettrüsten so ein bisschen zu institutionalisieren, also dafür zu sorgen, dass es beim Staat einen Ansprechpartner gibt, der dafür zuständig ist, halt sich in Computer, in Telefone, in IoT-Geräte reinzuhacken, entweder direkt oder mit Hilfe des Anbieters, um dann halt irgendwie die Ausleitung der Kommunikation machen zu können oder halt eben den großen Lauschangriff machen zu können, der sich ja im Wesentlichen davon nicht unterscheidet.
Also man muss ja da auch wahrscheinlich so ein bisschen angucken, was genau überhaupt möglich ist. Also du hast die Quellen-TKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung, mein Gott, was für ein Wort, schon angesprochen. Da geht es ja darum, dass man tatsächlich nicht die Verschlüsselung knackt, sondern im Prinzip abhört, bevor verschlüsselt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel VoIP-Telefonate führe oder eine E-Mail schreibe, dass ein Trojaner auf meinen Rechner ist, der das eben abfängt, bevor es verschlüsselt wird. Oder beim Empfänger halt, nachdem er es entschlüsselt hat. Da muss ich natürlich dann als Strafverfolger oder Geheimdienst oder was auch immer auch keine Verschlüsselung knacken. Und die ist halt, Frank hat es auch schon erwähnt, vom Bundesverfassungsgericht zumindest unter bestimmten Bedingungen zugelassen worden. Von daher ist natürlich auch wieder die Frage, was bedeutet jetzt diese Diskussion? Das verstehe ich dann manchmal nicht. Ne? Also gut, die eine Seite ist, die Frage ist, wie weit dürfen die Strafverfolger gehen, wie sie teilweise auch anlasslos eben ermitteln, weil es ist ja im Moment die große Terrorbekämpfung angesagt. Ne? Und das heißt ja auch immer, dass man im Vorfeld ermitteln muss, das heißt Geheimdienste operieren. Es wird anlasslos ermittelt und nicht nur dann, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt. Und da geht's, also ich vermute, es geht dann tatsächlich nicht nur, oder ich vermute es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es dann tatsächlich nicht nur darum geht, richtig so massiv zu sagen, wir bauen jetzt, ihr dürft verbieten Verschlüsselung, sondern im Prinzip dann einen Rückzieher zu machen, ja gut, wir verbieten zwar nicht die Verschlüsselung, aber wir machen eben massiven Trojaner-Einsatz auch dann durch die Geheimdienste und ähnliche Geschichte, die ja im Moment nicht wirklich zulässig sind, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also so interpretiert es auch. Also es geht, denke ich mal, primär darum, dass sie halt den Trojaner-Einsatz normalisieren, das heißt also zu einem normalen Mittel machen wollen und auch andere Wege, also im Zweifel Hacking-Angriffe auf Kommunikationsserver, Unterschieben von Backdoor-Updates und so weiter. Also den ganzen Werkzeugkasten, den wir auch schon kennen aus den Snowden-Papieren, was die NSA sich da gebaut hat, das wollen die halt auch gerne haben. Und ich denke, darum geht es primär, wenn de Maizière sagt, so die Strafverfolger sollen alles tun können, was sie rechtlich auch dürfen. Und da gibt es ja diese grundsätzliche, dieses grundsätzliche Meinungsverschiedenheitsgebiet, dass die Strafverfolger sagen, so alles in der Strafprozessordnung steht, wir können eigentlich fast alles machen, was uns nicht explizit verboten ist. Und die bürgerrechtliche Seite halt eher sagt so, naja, stopp, ihr könnt halt nicht irgendwie alles machen, was von dem ihr denkt, dass ihr es machen könnt, sondern in dem Augenblick, wo halt zum Beispiel die Eingriffstiefe oder die Verhältnismäßigkeit nicht angemessen ist, dem, was ihr da versucht zu verfolgen, dürft ihr halt eben nicht mehr. Und das ist, denke ich mal, so ein Feld, was sich in den nächsten Jahren halt auch dramatisch ausdifferenzieren wird, also wo halt einzelne Maßnahmen, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Feld, die Funkzellenauswertung. Ja, das war halt so ein typisches Ding, wo klar war, das geht technisch und alle dachten so, naja, das werden die schon nicht machen. Ne? Also ist ja schon irgendwie ein ganz schöner Kracher und dann haben sie es halt trotzdem gemacht und durch eine relativ geschickte Auswahl der Fälle, die sie halt dafür benutzt haben als erste, dafür gesorgt, dass sie halt auch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz dafür haben. Also da ging es halt primär um Missbrauchsfälle und Ähnliches, die sie am Anfang dafür benutzt haben. Und mittlerweile ist es halt völlige Normalität geworden. Und genau diese Ausweitung von technischen Möglichkeiten, die halt einfach ein bisschen überraschend sind, die halt ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man nicht so recht vorhersagen kann, was sie jetzt wieder alles probieren will, außer im Zweifel alles, denke ich mal, ist genau das, was de Maizière damit normalisieren will.
Ja, unser Kollege Jürgen Schmidt von Heise Security, der sagt auch immer, dass Kinderpornografie im Grunde dann immer so als Hebel benutzt wird, um alles Mögliche durchzudrücken. Ne? Und auf der Seite des Innenministeriums wird auch Kinderpornografie tatsächlich auch angesprochen. Also de Maizière hat gesagt, wir haben relativ gute Erfahrungen im Kampf gegen Kinderpornografie. Eine ähnliche Verpflichtung kann man sich auch im Kampf gegen Terrorismus vorstellen. Ja, also er zieht da auch so diese Parallele.
Ja, wobei.
Naja, gut.
Frank.
Also der Punkt ist halt, dass man sucht sich halt immer ein Thema, mit dem man halt irgendwie den nächsten Schritt begründen kann. Diese Taktik wird ja nun schon seit vielen Jahren gefahren. Es halt iteriert dann halt immer wieder so zwischen Kinderpornografie, Nazis und Terroristen hin und her so. Also der typische Zyklus. Und die Frage halt, welche Möglichkeiten die Strafverfolger am Ende haben, reduziert sich dann oft genug tatsächlich auf ihre technischen Möglichkeiten. Na, also das heißt also, die Ausweitung der rechtlichen Möglichkeiten ist mittlerweile ja schon sehr weit gediehen, nachdem das Bundesverfassungsgericht halt bei der Quellen-TKÜ eingeknickt ist und gesagt hat, okay, ja gut, Trojaner sind zwar böse, aber wenn ihr sie nur benutzt, um Kommunikation auszuleiten, könnt ihr eigentlich im Wesentlichen nach viel geringeren Hürden handeln. Und diese Denke zu sagen, so okay, man kann technisch differenzieren, was rechtlich eigentlich nicht zu differenzieren ist, die werden wir halt auch noch an vielen anderen Stellen sehen. Also gerade zum Beispiel beim Zugriff auf Daten von Social-Media-Unternehmen, bei der Frage, wird es irgendwie da sowas wie eine Vorratsdatenspeicherung geben für Daten, die jetzt nicht nur reine Telekommunikation sind, sondern halt darüber hinausgehen. Also sprich halt Messenger, sprich das ganze Universum der Social-Media-Dienste. Und diese Begehrlichkeit, die nimmt halt auch kein Ende. Also die hat halt keine natürliche Grenze und wird deswegen halt auch politisch nur zu bekämpfen sein und nicht nur rein technisch. Also technisch können wir natürlich verschlüsseln und anonymisieren, aber das hilft halt ein Stück weit. Aber an irgendeinem Punkt, gerade wenn es an die Dienstanbieter geht und deren Kooperationsverpflichtung, muss es halt politisch gelöst werden.
Ja, klar. Also denke ich auch. Ne? Es gibt natürlich, wenn die verpflichtet werden sollen, beziehungsweise wenn sie bestimmte technischen Mittel kriegen, auch dann technisch keinen Schutz dagegen, sondern es ist natürlich nicht eine gesellschaftliche oder politische Frage oder so, wie weit wollen wir gehen? Und da ist ja aber die Argumentation immer schon so, dass man sagt, ja gut, die Terroristen, die haben das ja. Und jetzt müssen wir aber dagegen halten, weil sie sind ja für uns gefährlich. Und das ist für einen normalen Bürger, der sich irgendwie nicht so damit beschäftigt, erstmal einleuchtend.
Naja, letzten Endes ist es dann die Frage, wofür werden diese Mittel auch eingesetzt? Also wenn halt irgendwie, sagen wir mal, das BKA tut, was es halt verspricht, nämlich sagt, okay, wir setzen den Trojaner nur ein, wenn es wirklich um die Wurst geht. Also wenn irgendwie die, keine Ahnung, 10, 20 Terrorfälle, die sie im Jahr haben und vielleicht noch eine Entführung, dann wird natürlich der politische Widerstand gering bleiben. Also dann wird halt einfach auch ein Gefühl von persönlicher Betroffenheit nicht einstellen. Wenn die aber solche Mittel einsetzen, auch sag mal, gegen den kleinen Haschestieler von nebenan oder halt gegen Bagatellkriminalität oder gar gegen politische Straftaten oder solche Dinge, dann ändert sich halt das Bild. Also dann wird halt auch die politische Akzeptanz von solchen Maßnahmen natürlich dramatisch geringer werden.
Könnte man nicht einfach auf mehr klassische Polizeiarbeit setzen? Das ist auch immer ein Argument, halt auch nochmal von unserem bereits zitierten Kollegen Jürgen Schmidt, der sagt, eigentlich braucht man gar nicht so viel technische Überwachung. Eigentlich müsste man besser ausgebildete Polizeikräfte und viel mehr Polizei oder auch Geheimdienstler haben, die tatsächlich den Kontakt herstellen zu den Menschen.
Also das ist eine Forderung, die wir schon sehr lange haben, wo wir sagen, okay, also in diesem ganzen digitalen Raum sind einfach zu wenig, also gibt es einfach zu wenig gut ausgebildete Strafverfolger, die halt auch wissen, was sie tun und über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Und Ressourcen, damit meine ich nicht halt mehr Überwachungsmittel, sondern im Zweifel auch einfach nur Computer, Schnellnetzwerkzugänge und halt genügend Personal, um halt möglichst vielen Fällen nachgehen zu können und dem Wissen, was da wie passiert. Und also ich bin da kein großer Freund von so einer Vergeheimlichung von Polizeiarbeit, also von irgendwie Infiltrieren oder Spitzeln oder was auch immer. Aber auf jeden Fall ist es so, dass da gilt halt im digitalen Raum wie im Alltag auch, mehr Polizisten auf der Straße bringen halt tatsächlich wirklich was. So. Und deswegen sind wir da halt eher auch ein Freund zu sagen von, stellt mehr Leute ein, bildet die besser aus, gibt ihnen bessere technische Ressourcen, dann lösen sich halt viele Probleme von ganz alleine. Weil derzeit ist es halt so, dass viele von diesen technischen Überwachungsmaßnahmen werden halt als Shortcut benutzt, um Personalknappheit zu kompensieren oder auch mangelnde Ausbildung von Leuten zu kompensieren. Und dieser Trend lässt sich halt nur dadurch ändern, indem man sagt, okay, stellt mehr Leute ein, bildet sie besser aus.
Ja. Wobei es ja auch tatsächlich so ist, es immer wieder so deutlich wird, dass die technischen Maßnahmen oder die technischen Mittel, die man dann unbedingt kriegt, nicht unbedingt weiterhelfen. Das ist jetzt kein technisches Mittel, obwohl schon ein technisches Mittel, Vorratsdatenspeicherung in Frankreich hat keinen der Terroranschläge tatsächlich verhindert oder auch nur wirklich zur Aufklärung beigetragen.
Also technische Mittel meine ich jetzt nicht mehr Überwachungsbefugnisse, sondern tatsächlich einfach sowas wie Computer. Computer genug Speicher, dass sie halt irgendwie, also ich sprach neulich wieder mit einem Strafverfolger und der sagte halt so, sie haben halt einfach Probleme überhaupt, wenn bei so einem, zum Beispiel einer Hausdurchsuchung, ein Krimineller halt irgendwie da große Datenmengen hat, die überhaupt einfach zu spiegeln, weil sie halt einfach nicht genug Platz dafür haben. Die meinten halt so, bei so einem typischen Fall, auch wenn es irgendwie um normale Kriminalität geht, müssen die halt regelmäßig halt viele Terabyte Daten wegräumen. Und wenn die halt ein paar tausend Fälle haben, müssen sie die halt irgendwo lassen, weil die müssen am Ende die Platten auch wieder zurückgeben irgendwann. Und zumindest wenn sie forensisch untersuchen wollen, müssen sie halt vorher spiegeln. Die dürfen ja nicht auf den einfachen Platten arbeiten. Und der meinte halt so, die haben jetzt da halt schon so petabyteweise Storage Arrays stehen, aber die reichen halt immer noch nicht. Also die kommen halt einfach mit den ganz normalen Gegebenheiten der modernen Welt nicht mehr mit. Und an der Stelle halt anzusetzen, ist auf jeden Fall sehr viel hilfreicher, als jetzt halt Überwachungsmaßnahmen fordern, die am Ende, wie du richtig sagst, in Frankreich zum Beispiel überhaupt nicht geholfen haben.
Es war jetzt ja auch ein Vorstoß, vor allem erstmal, glaube ich, vom französischen Innenminister. Die Diskussion ist da ja wirklich schon viel weiter und auch die Maßnahmen sind schon radikaler als bei uns.
Ja, es kommt darauf an, wenn man fragt. Ich meine, die Bayern haben gerade beschlossen, dass die Geheimdienste auf die Vorratsdaten, die gespeicherten, zugreifen können. Wobei Hermann selber sagt, na, das ist jetzt eher hart an der Grenze. Und da muss man mal gucken, ob er damit überhaupt durchkommt. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Franzosen, klar, die haben schon sehr viel Erfahrung, klar, mit viel stärkerer Überwachung, technischer Überwachung auch, mit Vorratsdatenspeicherung, sind aber das Land, das trotzdem mit dem im Moment in Europa meisten Terroranschlägen konfrontiert ist. Und diese technischen Mittel, die sie der Polizei gegeben haben oder den Geheimdiensten, die haben offensichtlich Das eigentliche Problem, dass die Polizei die Informationen nicht gekriegt hat oder nicht in der Lage war, die Informationen, die sie haben, so auszuwerten, dass sie, oder die Daten, die sie haben, so auszuwerten, dass sie tatsächlich zu Informationen wurden, nicht gelöst. Das ist ja das, was Frank sagt, ne? Dass man Ressourcen braucht, um das, was man erfährt, auch einordnen zu können. Und dann nutzt es nichts, wenn ich irgendwie mit der Vorratsdatenspeicherung einen Terabyte von Daten habe oder beim Verdächtigen irgendwie gigabyteweise Datenbeschlagnahme und mit den Daten gar nichts anfangen kann.
Hm. Wenn da versucht man ja europaweit jetzt auch es zu verbessern, einmal den Datenaustausch, aber auch die Datenauswertung. Bei Europol soll, glaube ich, auch nochmal so eine Unterabteilung eingerichtet werden. Was mir aber aufgefallen ist, als ich mir halt die neuesten Mitteilungen vom Innenministerium angesehen habe, dass davon gesprochen wird, dass man ganz viele Daten mittlerweile jetzt abgleichen möchte. Es sind dann nicht nur die Fluggastdatenbewegungs- und das Informationssystem über Flüchtlinge, sondern man möchte wirklich alles zusammenführen, was geht auf EU-Ebene. Was birgt das Gefahren oder was wäre die Gefahr, wenn das passiert?
Naja, also die offensichtliche Gefahr ist, dass gleich natürlich Daten übermittelt werden in Länder, die zwar in der EU sind, aber bei weitem natürlich nicht den rechtsstaatlichen Schutz haben, den wir halt hier in Deutschland haben. Und es gibt ja auch in der Vergangenheit eine lange Reihe von Vorfällen, wo insbesondere halt auch Europol und ähnliche europäische Institutionen benutzt wurden, um politische Unterschiede in Ansichten, insbesondere zur Aktivistenverfolgung zu benutzen, also wo dann halt Leute, die halt nur einfach von dem jeweiligen Staat als gefährlich für ihre informationelle Konstitution angesehen wurden, aber jetzt tatsächlich keine gefährlichen Leute waren, dann in Fahndungssystemen landen. Das heißt also, dieser europäische Verbund und dieser europäische Datenaustausch ist halt natürlich massiv offen für Missbrauch. Und wenn wir uns angucken, dass wir Staaten haben wie Ungarn zum Beispiel oder zunehmend auch Polen, bei denen halt, die demokratische und rechtsstaatliche Verfasstheit schon arg in Frage steht, da wird mir nicht besonders wohl dabei, wenn da jetzt irgendwie unter dem Motto des Antiterrorismus halt irgendwie deutsche Polizeidaten ins Ausland wandern.
Also das ist ja auch immer so ein Argument, wo die Leute sagen, ja, das ist ja absurd, die Daten, die können ja nicht in falsche Hände geraten, wir sind hier ein demokratischer Rechtsstaat. Aber mir wird da auch ein bisschen bange, wenn ich mir überlege, dass in Ungarn unter einem Orbán-Regime dann plötzlich die gesamten gesammelten Daten der europäischen Bürger zur Verfügung stehen, was die mit denen anstellen können. Auf der anderen Seite, es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wenn der das BKA was weiß, dass es nicht irgendwie so der Security in den USA erzählen, in Frankreich erzählen sollen. Das ist immer so ein schwieriges Kapitel bei der ganzen Sache. Ne? Weil da, wo es logisch ist oder wo es einem einleuchtet, da klar, warum nicht? Und dann fällt einem ein, naja gut, aber was ist mit denen? Ne? Und was passiert, wenn in Frankreich Marine Le Pen an die Macht kommt oder so Geschichten? Und da wird es dann doch kritisch und es wird dann eben auch in Europa kritisch und nicht nur in diktatorischen Regimen, in irgendwelchen finsteren Ländern in der dritten Welt.
Ja, die Frage ist halt, ob es Möglichkeiten gibt, halt den sinnvollen Datenaustausch, also zum Beispiel bei akuten Terrorismusfahndungen oder ähnlichem, so weit zu erweitern, dass man da wirklich was tun kann und irgendwie sinnvolle Effekte erzielt, ohne dass man riskiert, dass es halt irgendwie zu einem Überwachungsstaat wird. Und was dazu gehört, ist halt primär demokratische Kontrolle und Transparenz. Das heißt also, solange die Sicherheitsbehörden da halt wir machen hier und erzählen euch nichts davon, Film fahren, werden sie da halt auch nicht so allzu viele Freunde finden dafür, dass sie halt sich nicht unterwerfen einer demokratischen Kontrolle.
Ist das nicht gerade recht transparent, was der Innenminister gemacht hat? Also ist das nicht sogar eine Verbesserung gegenüber früheren Zeiten, dass er im Grunde klar sagt oder einigermaßen umreißt, was sie vorhaben?
Na, was den Datenaustausch angeht, hat er das nicht getan. Also er hat nur gesagt, mehr Datenaustausch. Na, also es gibt halt keine genaue Aufschlüsselung darüber, wie funktioniert es, wer kriegt welche Daten wann, unter welchen Bedingungen, welche Möglichkeiten habe ich als Bürger zu erfahren, ob Daten von mir an welche anderen europäischen Staaten gewandert sind, was machen die damit, habe ich Möglichkeiten, die löschen zu lassen, welche Verdachtsmomente werden da generiert, aus welchen Datenbanken, von denen ich nichts weiß, in denen halt zum Beispiel Daten zusammengefasst werden. Das heißt also, die Fragen, die sich da stellen, sind halt schon unmittelbar rechtsstaatlicher Natur, nämlich die Frage, gibt es denn halt in so einem digitalen Datenaustauschsystem oder so einer Welt, in der halt irgendwie alle europäischen Polizeibehörden alle Daten frei teilen, welche rechtsstaatlichen Möglichkeiten habe ich denn eigentlich noch als Bürger? Oder muss ich damit rechnen, dass ich bei jedem Grenzübertritt halt irgendwie erstmal festgenommen werde, weil irgendeine andere Polizei der Meinung ist, halt irgendwie das, was ich in Deutschland getan, gesagt oder gemacht habe, erscheint ihnen halt verdächtig. So, das heißt also, die Auswirkungen davon auf den Alltag des normalen Bürgers können halt schon relativ erheblich sein. Mhm. Und die Frage, welche Möglichkeiten zur Steuerung und Kontrolle es da gibt, die müssten halt zuerst beantwortet werden. Also es ist ja nicht so, dass man, also wenn wir uns die Terroranschläge angucken, die letzten, dann ist es ja so, dass eigentlich alle Leute, die da irgendwie beteiligt waren, waren halt irgendwie auf dem Zeiger der Sicherheitsbehörden. Also die kannten die alle, die hatten die schon mal in den Datenbanken, die haben teilweise schon mal festgenommen und haben mit denen geredet. Die wussten, dass es halt irgendwie problematisch ist mit denen. Und trotzdem waren die halt in der Lage, diese Anschläge durchzuführen. Und diesen Zustand zu beenden, ist halt klar, dass man das möchte, aber das muss man halt in einer Art und Weise tun, die die demokratischen rechtsstaatlichen Gepflogenheiten nicht außer Acht lässt.
Also nicht zur Massenüberwachung führt, ne?
Ja,
genau. Was eben noch hinzukommt, ist, dass auch der Einsatz von Biometrie soll technologisch weiterentwickelt werden. Also selbst wenn dann Daten, also sagen wir mal Gesinnungsdaten von uns gesammelt werden über alle möglichen sozialen Netzwerke und was wir so, welche Webseiten wir besuchen und was wir für E-Mails schreiben, werden wir halt auch biometrisch auch nochmal anders unsere Daten erfasst. Also wenn wir einen Grenzübertritt machen, dann kann man uns auch viel schneller, kann man herausfinden, welche Person das wirklich ist und das alles zuordnen. Also das ist ja auch nochmal eine Dimension des Ganzen, die, wie ich finde, diese ganze Datensammelwut irgendwie zeigt. Also diese vielen Puzzleteile, die sich zusammenfügen zu einem großen Bild, was ich recht gefährlich finde.
Ja, das, also ich weiß nicht gar nicht, ob man das so auf dieser Ebene überhaupt noch diskutieren kann. Also das eine ist natürlich, Frank hat es ja gerade gesagt, das ist irgendwie so, muss man natürlich auf so einer rechtsstaatlichen Ebene eigentlich diskutieren und danach entscheiden. Das Problem ist aber, also eigentlich sehe ich das Problem, das ist so ein Sisyphus-Projekt. Ne? Also was weiß ich, es passiert irgendwas, dann kommt wieder einer an und fordert irgendwas und dann sagen, ja, das ist aber zu weit. Das sind immer so Bröckchen, die dann wegbröseln an diesem Rechtsstaat. Und dann kommt wieder das Nächste und dann bröselt wieder irgendwas weg und man denkt oder so, jetzt ist diese Diskussion um Verschlüsselung endlich mal erledigt. Alle haben kapiert, dass das erstmal eine sinnvolle Technik ist, die für jeden Bürger zur Verfügung stehen soll. Und dann kommt wieder das Nächste, dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, es ist tatsächlich so eine Geschichte, das ist eine endlose Debatte, die eben nicht an den Grund geht, wie viel Angst habe ich und wie viel Sicherheit möchte ich haben und was nehme ich dafür in Kauf? Also es ist ja auch so eine Angstdebatte, die da geführt wird, dass gesagt wird, dass plötzlich irgendwie so jeder irgendwie Angst haben muss, wenn er vor die Tür tritt und deswegen dürfen die Leute nicht verschlüsseln. Allein so dieser Kurzschluss ist natürlich schon absurd, aber es ist ja auch nicht so, dass ich in dem Moment in die Luft gesprengt werde, wenn ich vor die Tür trete.
Ja, was man wirklich dem Innenministerium zugute halten muss, ist, dass sie noch im Juni gesagt haben, wir wollen nicht gegen Kryptografie vorgehen, sondern wir wollen halt trotzdem irgendwie noch Kommunikation, auf die Kommunikation Zugriff haben, was auch wiederum schwammig ist, weil man sich jetzt eben darüber streiten muss, naja, was für Mittel wollen sie denn eben einsetzen? Wir haben über die Trojaner gesprochen, die man natürlich einsetzen kann, aber was bleibt denn, wenn jemand seinen Computer wirklich gut abgesichert hat und der nur noch verschlüsselt kommuniziert? Was bleibt den Verfolgungsbehörden dann?
Ja gut, das war auch eine Frage, die auf YouTube kam. Welche Mittel haben sie eigentlich überhaupt jetzt schon? Was ich auch...
Also der Baukasten, den die Polizei da hat als Werkzeuge, ist ja schon sehr umfangreich. Ne? Also die können halt observieren, die können befragen, die können auch Daten jetzt schon requirieren gezielt, also zu Unternehmen gehen und sagen, wir würden gerne mal wissen, was mit dem und dem ist und was irgendwie der so tut. Die können GPS-Wanzen ans Auto bauen, die können tatsächlich sogar, wenn es hart auf hart kommt, das Auto verwanzen. Wenn es ganz hart kommt, können sie auch die Wohnung verwanzen. Das heißt also, die Mittel, die haben, bis hin Hausdurchsuchungen, Datenbeschlagnahmung und so weiter, sind halt sehr umfangreich. Also es ist jetzt ja nicht so, dass halt also die nur Überwachungsmaßnahmen da halt irgendwie irgendeine Art von von Erfolg bringen. So, und die, das Problem, was ich halt habe, ist halt, dass die werden halt auch nicht ausgeschöpft. Das heißt, es ist halt so, dass die häufig genug wissen, dass sie, wenn sie halt mit diesem oder eben unscharfen Verdacht irgendwie zum Staatsanwalt gehen, dann bekommen sie halt nicht irgendwie die Genehmigung für zum Gericht, dann zum Ermittlungsrichter, Genehmigung für tiefgreifende Maßnahmen, weil die halt einfach nicht reichen. Hingegen zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung anzuordnen, ist halt, naja, wird halt kaum abgelehnt. Ne? Also in der Regel, wenn die halt mit einem der Frage, dürfen wir das dahin gehen, dann kriegen sie halt den Stempel dafür. Und diese Frage, ob der, der Mittelbaukasten nicht langsam mal ausreichend, ob die nicht halt einfach schon langsam mal genug haben, die wird halt nicht gestellt. Sondern es wird halt immer nur gesagt, ja, jetzt hier Verschlüsselung oder ja, jetzt hier müssen wir halt irgendwie an die Social-Media-Daten ran und so weiter. Das heißt, also die versuchen halt immer, sich Fälle rauszupicken und sagen, ja, da sind wir deswegen nicht weitergekommen, deswegen müssen wir diesen und jenen Befugnis haben. Und verschweigen dabei, dass sie durchaus Mittel haben. Also wenn man halt so mit den Strafverfolgern redet, so, dann ist halt so, dass die sagen halt, ja, wir haben halt zwar schon Probleme, zum Beispiel mit Festplattenverschlüsselung bei irgendwie beschlagnahmten Festplatten, aber häufig genug finden wir dann noch Backups oder wir finden die Daten nochmal auf älteren Platten, die halt noch nicht verschlüsselt waren, oder wir können die halt irgendwie beim E-Mail-Anbieter beschlagnahmen und so weiter. Das heißt also, wenn man da halt entsprechend Polizeiarbeit reinsteckt, dann findet man in der Regel halt auch die Sachen. Also die Fälle, wo die dann sagen, okay, hier sind die kritischen Sachen verschlüsselt und wir kommen jetzt hier nicht weiter, sind sehr, sehr wenige.
Und die einzige Möglichkeit, um Ende zu Ende zur Verschlüsselung wirklich anzugreifen, wäre ja wirklich es gesetzlich zu tun, zu sagen, ihr müsst irgendwie die Schlüssel beschaffen, irgendwo auf dem Server doch alles speichern, was ja heißt, dann ist es keine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Ja, oder Backdoor einbauen.
Ja.
Ja, die Frage ist, also die, es gibt natürlich dann auch immer wieder Schwachstellen in Verschlüsselungen. Also man geht im Moment davon aus, dass PGP nicht knackbar ist im Moment, dass keiner dafür irgendwelche Möglichkeiten hat. Es gab auf YouTube auch schon die Frage jetzt hier zu der Diskussion, was passiert dann mit Quantencomputern? Also zum einen Quantenverschlüsselung, die als nicht knackbar gilt oder als keineswegs knackbar oder theoretisch auch nachgewiesen ist, dass sie eigentlich nicht knackbar sein kann. Auf der anderen Seite gibt es dann Quantencomputer, die dann so rechnen, dass sie normale Verschlüsselung, wie wir sie bis heute kennen, als sei es AES, sei es PGP, was auch immer, dann knacken können. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Weil das Problem ist tatsächlich, wo wollen wir leben, in welchem Staat wollen wir leben und was nimmt er sich raus an Überwachung? Ob er das jetzt mit Vorratsdatenspeicherung macht oder mit Verschlüsselungsknacken oder mit Quellentelekommunikationsüberwachung, die Mittel dafür, wenn ich diese Überwachungstechniken einsetze, sind ja egal. Das heißt erstmal, ich schaffe einen Sicherheitsstaat, der seine Bürger überwacht oder unter Verdacht setzt. Und es gibt halt Fraktionen innerhalb des Staatsapparats, die genau diese Strategie verfolgen. Das würde ich erstmal so ganz platt sagen.
Ja, die halt sagen, wenn du halt irgendwie nichts zu verbergen hast, dann kannst du es genau. Doch auch offenbaren. Ja. So, und also da halt irgendwie eher so eine Ideologie verfolgen nach dem Motto, der Staat ist doch dein Freund und wenn der Staat nicht dein Freund ist, dann bist du unser Feind. Und diese Art zu denken nimmt halt in der Sicherheitspolitik immer mehr zu, unter anderem auch deswegen, weil natürlich diese Spirale von Terrorismus, Unterdrückung, verfehlter Außenpolitik, Terrorismus und so weiter, also diese ganze was seit dem 11. September halt so passiert ist an Verfehlungen, die hört ja erstmal auch nicht auf. Also die führt ja nicht dazu, es ist ja nicht so, dass es irgendwie besser wird. Sondern
es dreht sich gefühlt Staat, immer schneller, ne? Also ja. Seitdem.
Also ein Staat, der jetzt halt eine liberalere Politik verfolgt und sagt, okay, wir wollen halt nicht zum Überwachungs- und Unterdrückungsstaat werden, hat halt davon nur langfristige Vorteile, nämlich die, dass er halt irgendwie sich nicht noch mehr Terroristen ranzieht, die halt irgendwie gegen unterdrückende Überwachung irgendwie gefühlt halt irgendwie was dagegen haben und dann irgendwann radikalisiert werden. Aber kurzfristig hat er davon halt erstmal keine Vorteile, sondern man glaubt sich halt irgendwie wenn wir jetzt halt die Sicherheitsmaßnahmen hochdrehen, wird halt der Terrorismus vielleicht weniger zu befinden und deswegen geht man halt dann hin und sagt, okay, wir drehen jetzt halt diese Maßnahmen hoch, um Wege zu finden, kurzfristig irgendwie das Problem zu lösen. Und Naja, man muss halt auch sehen, dass natürlich diese Innenpolitiker sind natürlich in gewisser Art und Weise auch Opfer des Müllmann-Syndroms, in dem Sinne, dass sie halt, die sehen halt die ganzen schlechten Dinge der Welt. Ne? Das ist halt deren täglich Brot. Das ist halt die, so das, was halt irgendwie, die räumen halt den ganzen Tag den Müll weg. Und da kann man dann halt schon zu der Überzeugung gelangen, dass die Welt an sich schlecht ist. Und dann halt eben sagen, okay, wenn die Welt an sich schlecht ist, müssen wir möglichst viel über diese Welt wissen, an allen Facetten, in der Lage zu sein, darauf zu reagieren. Und das ist halt so ein Zyklus, der sich halt, glaube ich, auch am besten dadurch durchbrechen lässt, dass man Leute nicht zu lange Innenminister sein lässt oder nicht zu lange Innenstaatssekretär sein lässt, sondern versucht halt da so ein bisschen eine schnellere Postenrotation reinzuführen, damit Leute nicht halt in dieses Symptom geraten, die da in politischer Verantwortung sind.
Weil die halt immer die Berichte von den Geheimdiensten bekommen, also vom Bundesnachrichtendienst zum Beispiel. Naja, und das kann tatsächlich dann zu so Aussagen führen, wie de Maizière gemacht hat, diese Teile dieser Antworten könnten sie beunruhigen.
Genau. Ja, ja, das ist also das, was ich mit dieser Angstdiskussion meine. Also dass man langsam, wenn man so, zum einen, wenn man Nachrichten guckt, ist natürlich in dem Fall dann auch ein Medienproblem, aber Politikeraussagen, gerade aus dem Innenpolitikbereich sieht, dass man dann schon das Gefühl hat oder so, ja, es ist, man muss hier Angst haben, dass man noch die nächsten Stunden überlebt. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann wird man natürlich auch Überwachung und bestimmten Sicherheitsmaßnahmen zustimmen, die man, wenn man sich umguckt und die Welt für ganz normal hält, nicht befürworten würde. Das heißt, das ist, also der Rechtsstaat hängt natürlich auch davon ab, oder der liberale Rechtsstaat hängt natürlich auch davon ab, dass ich nicht das Gefühl habe oder so, ich müsse mich jetzt einmauern, einbunkern und alle möglichen Leute von mir weghalten.
Ja, mein letztes ist halt die Frage, ob wir halt eine offene Gesellschaft wollen, also eine, die Leuten auch die Möglichkeiten lässt, sich auszuprobieren und jetzt nicht immer hundertprozentig den Regeln zu folgen, solange es halt niemand anders beeinträchtigen, oder halt eine geschlossene Gesellschaft, die halt irgendwie allen Neuen gegenüber feindlich gesinnt ist. Und wir bewegen uns halt gerade in letzterer Tendenz, und die Innenpolitik trägt da irgendwie ganz massiv zu bei, weil sie halt versucht, dieses Abschotten, die anderen, die Fremden sind das Problem, halt zur Staatspolitik zu machen. So.
Du hast auch schon im Januar 2015 im Grunde auf den heutigen Zustand hingewiesen. Du hattest nämlich einen Gastbeitrag bei uns geschrieben, und da hast du auch geschrieben, irgendwann wird die Regierung konstatieren, dass ein generelles Kryptoverbot kontraproduktiv und unrealistisch wäre. Stattdessen wird man versuchen, kommerzielle Massenanbieter dazu zu gängeln, keine echte Ende-zu-Ende-Krypto einzuführen. Genau das haben wir anderthalb Jahre später. Vielleicht können wir das auch als Schlusswort benutzen.
Frank, das auch, was Frank völlig recht hat, das ist die Frage, wie offen soll die Gesellschaft sein, in der wir leben? Was nehmen wir dafür in Kauf? Und kann man nur darauf hoffen, dass wir in die richtige politische Diskussion da kommen.
Ich meine, um dich nochmal zu zitieren, du hast selber auch geschrieben, die Mittel für die Sicherheit, also für den Sicherheitseinsatz, müssen immer angemessen, verhältnismäßig und wirksam sein.
Das ist vielleicht auch. Das ist halt der Grundsatz, den wir halt im Grundgesetz haben.
Ne? Ja. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Ich weise noch darauf hin, dass nächste Woche die Heise Show nicht am Donnerstag stattfindet, sondern wegen der IFA am Freitag und dann auch dem IFA-Gelände. Genau. Jürgen ist dann vor Ort und sicherlich auch noch einige andere aus dem Newsroom beziehungsweise aus der CT-Redaktion. Wen
mal
interessiert?
Mal schauen, ob das Thema dann lustiger wird.
Genau, vielleicht mal gucken, ob es, die Innenminister das schon weitergegeben haben, die EU-Kommission oder andere Mitgliedstaaten. Das werden wir dann sehen. Wer Interesse hat, was ich da am Anfang vorgelesen habe, das war aus dem Buch Geheime Botschaften von Simon Singh über Verschlüsselung von der Antike bis in die Zeiten des Internet, wie es hier so schön heißt. Das ist ganz interessant.
Auch schon ein bisschen, ein paar Jahre alt.
Es ist auch schon ein paar Jahre alt und immer noch aktuell. wir hoffen, euch dann nächste Woche zu sehen. Vielleicht sehen wir einige von euch auch schon am Samstag bei der Heise Online User Party zu 20 Jahre Heise Online. Also macht's gut.
Tschüss. Und danke, Frank.
Danke, Frank.
Alles klar, tschüss.